Anthony Bourdain, Gaumenkitzel.
Hör zu, sagte Sally mit lauter Stimme. Du bringst hier noch nicht mal die scheiß Zinsen auf und redest von vielleicht. Du sagst nächste Woche. Nächste Woche kommt überhaupt nicht in Frage. Ich mag dich, Harvey, du bist ein netter Kerl. Du hast damals meiner Nichte die Zähne wirklich gut gemacht und alles. Hast meinem Neffen Tommy einen Job gegeben. Ich weiß das zu schätzen, aber so wie es steht... Wie wär's mit Steaks? Fragte Harvey voller Hoffnung. Ich hab da ein paar wunderschöne Steaks unten im Kühlraum. Oder Hummerschwänze. Ich will keine verdammten Steaks, sagte Sally und seine Stimme wurde immer lauter. Was zum Henker soll ich mit irgendwelchen Steaks anfangen? Ich kann in Steaks baden, wenn ich will. Musst dir schon was Besseres einfallen lassen. Das ist kein Spiel, das ist ernst. Der Mann will sein Geld. Er will es jetzt. Verstehst du, worum es hier geht? Ich weiß nur nicht, was ich tun soll, sagte Harvey und sah ganz niedergeschlagen hinter seinem Schreibtisch aus. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich kann dir sagen, was wir tun, sagte Sally. Ich ganz persönlich werde diese Woche für dich einspringen, aus meiner eigenen Tasche. Nur diese Woche, dieses eine Mal und nächste Woche. Sally langte über den Tisch und griff ihm ins Gesicht. Harvey fiel auf, dass die goldene Piaget-Uhr um Sallys Handgelenk wie ein Armband mit Anhängern von dessen Hand baumelte. Dann ließ Sally seinen Kopf auf die Tischplatte knallen und er hörte, wie seine Brille zerbrach. Harvey tupfte sich die blutige Nase mit einem zerknüllten Taschentuch ab. Sally stand auf der anderen Seite des Zimmers und betrachtete Harveys Gesicht mit klinischer Distanz. »Das Ganze ist kein Spiel mehr«, sagte er. »Ich lasse mich nicht verarschen. Kein nächste Woche mehr von dir, du kleiner Wichser. Kein »Ich tu mein Bestes«. Beschaff mir nur das Scheißgeld. Schaff es rechtzeitig ran. Leih es dir. Beklau deine Partner. Fang wieder an, den Leuten die Zähne zu ziehen, wenn es sein muss. Das ist mein Ernst. Du hast doch den Paten gesehen, oder?
Wieso, fragt man sich, muss ein hervorragender Koch, der über ein Jahrzehnt lang Chef der Brasserie Les Halles in New York, Washington, Miami und Tokio war, einen Kriminalroman schreiben? Nun, warum leckt sich ein Hund die Eier? Wer Anthony Bourdain, den Autor des hier besprochenen Romans Gaumenkitzel, einmal gesehen hat, wie er knapp 2 Meter groß in Singapur, Soho oder Paris essen geht, begleitet von einem Kamerateam des Food-TV-Channels, weiß, dass er extrem entspannt und funny ist. Wer ihn da reden hört, merkt, dass er klug und belesen ist. Und wenn man eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie es in fast jedem Restaurant hinter der Schwingtür zugeht, stimmt man bald zu, dass sich da eine Location auftut, wie geschaffen für ein paar Storys über Mord, Totschlag, Sex, Drugs und Rindsroulade. Und so öffnet sich der Vorhang in Bourdains ersten Krimi. Auf 350 Seiten finden wir einen Blick in die italienische Unterwelt zwischen Manhattan und Brooklyn mit den üblichen Klischees. Schutzgeld, Drogen, alte Männer in verrauchten Hinterzimmern, verkabelte FBI-Spitzel und Wasserleichen mit Resten von Feuerwerkskörpern im Schlund. Ich höre die Frage. Muss man das alles nochmal lesen nach Godfather 1 bis 9, James Ellroys gesammelten Werken und deren Verfilmungen? Man höre die Antwort, doch man sollte. Natürlich orientiert sich der belletristische Neuling Bourdin an besagten Klassikern. Aber was soll er anderes tun, wenn es den fetten, beschränkten, sadistischen Mafia-Unterboss in Trainingsanzug und Goldkette nun mal gibt? Den Zahnarzt, den man bei den Dinnerpartys immer wieder sagt, wie großartig er koche und er müsse unbedingt mal ein Restaurant aufmachen, der aber von Geschäft und Gebaren keinen Schimmer hat und alle, die es ihm erklären könnten, ihn nur auslachen und abzocken? Den Mafia-Boss, der immer im Bademantel vor dem Kulturverein rumläuft, damit er im Falle der Anklage auf nicht zurechnungsfähig plädieren kann? Den Killer, der im Kühlraum nackt mit Gummischürze die Spitzel entbeint. In dieser Welt lebt Tommy, Neffe des fetten Mafia-Unterbosses Sally, und hat es, trotz der üblichen familiären Verstrickungen, geschafft, sich weitestgehend aus dem Klüngel herauszuhalten. Er hört lieber die Sex Pistols, kifft und ist ansonsten ein verdammt guter Sous-Chef, zweiter Mann in der Küche des Restaurants besagten Zahnarztes mit dem Amateurkochtalent und den kulinarischen Ambitionen. Sein Chefkoch ist ein Junkie, der Rest der Belegschaft denkt nur ans Vögeln und trinkt nach der Schicht gut auf Kosten des Hauses. Le Gastronomie. Wenn das so harmonisch bliebe, wäre es kein Krimi. Irgendwann klingelt Sally an der Tür und will von Tommy den üblichen kleinen Gefallen, man ist doch Familie, womit die Scheiße losgeht. Sonst kein Freund der Fäkalsprache, verwende ich diese hier kurz, da sie im Küchenmafia-Milieu von Gaumenkitzel eine herausragende Rolle spielt. Und dass ich das Buch auf Deutsch gelesen habe, liegt daran, dass die Übersetzung von Jørn Ingvorsen als nahezu gelungen bezeichnet werden kann. Ingvorsen verzichtet offensichtlich einfühlsam auf die wörtliche Übersetzung italo-amerikanischer Unflätigkeiten zugunsten frei assoziierter deutscher Pendants und hat nur an einigen ganz wenigen Stellen Schwierigkeiten mit den Ingredienzien der großzügig eingestreuten Küchenpoesie. In einer portugiesischen Meeresfrüchtesuppe ist mit ziemlicher Sicherheit kein Kümmel drin. Und damit ist klar, wie von einem schreibenden Koch nicht anders zu erwarten, machen die ausgebreiteten kulinarischen Köstlichkeiten den großen Mehrwert des Buches zum üblichen Mafia-Krimi aus. Anders als der kürzlich rezensierte Uli Wickert bestehen diese aber nicht aus gedünkelt klischeehaft zitierten Menüfolgen von Paul Bocuse, sondern aus meist kurzen Einwürfen des erfahrenen und meinungsfesten Profis über Tannennadeln, die im Supermarkt als Rosmarin verkauft werden, die Unart Knoblauch anzubraten, der Unmöglichkeit von Tiefkühlkalamares mit roter Soße und, wo Wickert im Roman Albern Altdumm die Regel von Austernessen im Monat mit R von sich gibt, macht Bourdin daraus treffsicher einen Mafia-Killerwitz. Des Weiteren besteht der Roman, ganz Erstlingswerk, natürlich aus autobiografischen Einsprengseln aus dem Leben des Anthony Bourdin. Aber es sollte einen Autoren namens John Irving geben, der das sein ganzes Oeuvre hinweg nicht anders macht. Kein Grund zum Vorwurf also, zumal Bourdin für ein Erstlingswerk erstaunlich sicher die Fallstricke eines solchen umgeht. Wenn immer man das Gefühl hat, hier liegt ihm als Autor eine Message am Herzen, holt er sich selbst durch eine kleine szenische Überraschung einen geschickten Schnitt auf einen anderen Protagonisten zurück in den Plot. Und so ist Gaumenkitzel, nochmal ausdrücklich von mir empfohlen, ganz Mafia-Sittenbild kein Roman, den man mit weißen Fingerknöcheln um die Armlehne liest, der überraschende Wendungen bereithält oder das Blut in den Adern gefrieren lässt. Wobei, in einer Großküche kann man schon so manche Schweinerei veranstalten.
Die haben doch überhaupt keine Ahnung, sagte Tommy. Tommy, er sagt, die stellen dich vor die Grand Jury. Das könnte passieren. Er sagt, du weißt irgendwas, Tommy. Ich weiß nicht, was ich denen erzählen wollte. Tommy, du bist doch kein scheiß Mafioso, oder? Du willst das nicht. Damit habe ich doch recht, oder? Vielleicht hast du was gesehen, du hast mal jemandem einen Gefallen getan. Ich weiß nicht. Aber wieso musst du es sein, der ins Gefängnis geht? Wieso du? Sie wollen, dass ich meinen Onkel verpfeife, sagte Tommy. Also weißt du was, sagte der Chef. Tommy schwieg. Okay, sagte der Chef. Erzähl es mir nicht. Ich meine, du hast nichts getan. Nicht wirklich. Ich habe es denen gesagt. Das würdest du nicht. Du selbst hast nichts gemacht. Da habe ich doch recht, oder Tommy? Sie wollen, dass ich was über meinen Onkel sage. Darum geht es. Sie wollen, dass ich helfe, den Bruder meiner Mutter ins Gefängnis zu bringen. Aber hast du was getan? Sie glauben, du weißt was. Sie sagen, sie wissen, dass du was weißt. Sonst würden sie den ganzen Scheiß nicht machen, oder? Dieser Typ, dieser L, macht keine Witze. Dem ist es scheiß ernst. Die machen wirklich, was er sagt. Scheiße, sagte Tommy. Er blieb stehen, setzte sich auf die Stufen vor einer leeren Ladenfront und stützte den Kopf auf die Hände. Ich habe gesehen, wie sie es getan haben, sagte er. Oh, Scheiße, sagte der Chef. Erzähl mir nichts davon, sag es nicht. Ich habe gesehen, wie sie einen Mann ermordet haben. Scheiße, sag sowas nicht. Welchen Mann, wo, wie bist du nur? Sie haben mitten in der Küche einen Mann ermordet, sagte Tommy. Ich will das nicht wissen, sagte der Chef. Ich will das nicht wissen. In meiner Küche? Die haben in meiner Küche einen Mann ermordet? Ich wusste nicht, dass es passieren würde, bis es passierte. Sie haben mir gesagt, sie wollten mit dem Mann nur reden oder sowas, sagte Tommy. Also ist es nicht deine Schuld. Du wusstest es nicht. Du wusstest überhaupt nichts, sagte der Chef voller Hoffnung. Himmelarsch, die haben direkt vor meiner Nase einen Menschen umgelegt. Die haben den Mann da oben auf dem Geschirrspüler zerhackt. Was hast du gesehen? Fragte der Chef ungläubig. Ich habe gesehen, wie sie ihn ermordet haben. Ich habe nicht gesehen, wie sie ihn zerhackten. Da war ich im Büro. Ich musste hinterher alles sauber machen.